Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürck und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Ingo Hamm. Der Autor und Professor für Wirtschaftspsychologie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Arbeit heute gestaltet sein muss, um wirklich erfüllend zu sein. Für Einzelne, Teams und Organisationen. In seinem aktuellen Buch Kettensprenger räumt er mit alten Dogmen auf. Es geht nicht mehr um Kontrolle, Präsenzpflicht und starre Prozesse, sondern um Vertrauen, Selbstwirksamkeit, Sinn und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich wollte von ihm wissen, warum die Debatte ums Homeoffice nur die Spitze des Eisbergs ist, was es braucht, um echte Motivation zu fördern und wie Führungskräfte den Wandel mitgestalten können, ohne das Wir zu verlieren. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Ingo, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über dein Buch Kettensprenger zu sprechen, um darüber zu reden, was Arbeit in unserem Leben eigentlich bedeutet, was es bedeuten sollte, wie wir Arbeit in Zukunft gestalten können und müssen und vielleicht wollen, aber nicht dürfen, wie auch immer. Darüber reden wir gleich. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Daniel. Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir haben ja die letzten Jahre diverse Phasen der Arbeitskultur sozusagen durchgemacht. Manche auch noch bedingt durch eine Pandemie, die uns dann auf einmal in ganz neue Arbeitsmodelle hineingezwungen hat. Und jetzt sind wir gerade irgendwie in meinem Gefühl in so einem, ja, ich sag mal Schwebezustand. Wir haben auf der einen Seite eine Wirtschaftskrise, wir haben auf der anderen Seite eine vielleicht deutlich stärker ausgeprägte Individualität der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die viel stärker auf Sinnsuche sind, auch in dem, was sie tun, als sie es vielleicht früher mal waren. Und irgendwie muss man das alles unter einen Hut bekommen. Auf der einen Seite werden Stimmen laut, wir müssen wieder viel mehr arbeiten als früher. Die anderen sagen, nee, wir müssen einfach nur produktiver und effizienter arbeiten. Wie siehst du denn die aktuelle Situation?
Ja, die aktuelle Situation ist leider wirklich zerfahren, muss man sagen, und sehr leider sehr polarisierend, sehr fast schon feindselig. Ja, also nicht konkret bestimmter Menschen gegeneinander, sondern so ein Lagerdenken. Das scheint ja leider ein gesamtgesellschaftlicher Trend der Polarisierung von Meinungen und des bis hin zur Aggressivität neigenden Kämpfen um Deutungshoheit zu führen. Und das finde ich als Psychologe sehr schade und auch nicht angebracht. Warum sage ich als Psychologe? Weil ich mich natürlich, Sie auch das Buch, mit den Hintergründen beschäftigt habe, einige Studien gelesen habe, meine eigene Organisationserfahrung und Beratungserfahrung da betrachtet habe. Und in den wenigsten Fällen ist dieser harte Kampf, der ja teilweise offenbar auch politisiert wird, gerechtfertigt. Gleichzeitig muss man sagen, so gerne wir alle, wirklich alle, die neuen Formen des freien Arbeitens möchten und auch bekommen, nach wie vor ja auch bekommen, muss man sagen, es hat auch Nachteile. Und da lag mir sehr viel dran, diese fast schon unbequeme Wahrheit mal auf den Tisch zu legen. Leider, ne? Klar, wäre ja so schön, die Diskussion wäre sehr einfach abzuhaken, wenn diese klaren Ergebnisse nicht da wären, die eindeutig zeigen, also nur im Homeoffice und nur alleine bringt auch nichts. Und ich denke, bevor wir da gerne und mit Sicherheit auf Details eingehen, kann das wahrscheinlich jeder auch fast schon intuitiv nachvollziehen, ne? Dass man, so meine Erfahrung zumindest, dass viele sagen, ja, natürlich bin ich gerne dort und dort und bin froh, wenn ich nicht in so blöden Meetings sitze. Aber irgendwie hat fast jeder das Gefühl, ja, also ich prima, ne? Also ich habe mein vielleicht besseres Leben, meine bessere Organisation, ich kriege jetzt Dinge unter einen Hut, die ich sonst nicht machen könnte und ich kann mich um die Sachen kümmern, um die ich mich auch kümmern muss und es anders nicht hinbekäme. Schön und gut, ne? Aber man merkt doch, es fehlt was, ne? Also an dieser Arbeitskultur, an Teamgeist und das in einer Zeit, und das finde ich dann fast schon dramatisch, indem wir nicht mehr in so einem Wohlfühlklima sind, wo wir sagen, es brummt doch und es läuft doch und wir haben alles en masse, ja, Arbeitskräfte, Energie. Nee, im Gegenteil. Also uns fehlen Arbeitskräfte, wir haben keine billige Energie mehr, wir sind im Innovationswettbewerb hinten dran. Natürlich führen wir nach wie vor, die meisten zumindest von uns, ein gutes Leben. Aber wir wollen ja alle mehr erreichen, nicht nur ökonomisch, sondern überhaupt auch gesellschaftlich. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich rede nicht nur von Mehrarbeit und wir wollen wieder ein paar Prozentpunkte auf was auch immer, auf welche Kennzahlen auch immer da drauflegen, sondern wir haben große Probleme zu bewältigen in der Gesellschaft, politisch, ökologisch, ökonomisch, sozial. Und dafür braucht es viele, viele Hände, die in Teams Größeres zu leisten imstande sind als Einzelpersonen. Ja.
Ich kann mich noch an recht intensive New Work-Diskussionen von vor der Pandemie erinnern, als wir ja in vielen Unternehmen noch fern von dem Thema Homeoffice waren oder sehr reduziert eingesetzt haben. Und ich immer versucht habe, den Leuten zu erklären, naja, am Ende geht es doch gar nicht darum, wo ich sitze, sondern es geht darum, dass ich mir das richtige Arbeitsumfeld für die Aufgabe suche, die ich gerade zu tun habe. Das heißt, wenn ich vielleicht ganz fokussiert für mich an einem Text arbeiten muss oder für mich selbst an einer PowerPoint-Präsentation arbeiten muss oder was auch immer, dann bin ich vielleicht besser, wenn ich ganz in Ruhe im Homeoffice sitze. Oder wenn ich an irgendwas Kreativem arbeiten muss, wo ich irgendwie Input brauche, wo ich so ein bisschen Gewusel um mich herum brauche, vielleicht bin ich dann besser aufgehoben in einem Coworking-Space oder in einem Coffeeshop. Wenn ich als Team an etwas arbeiten muss, wo ich verschiedene Meinungen brauche, Abstimmungen brauche und so weiter, dann bin ich besten wahrscheinlich in einem Konferenzraum im Unternehmen aufgehoben. Oder. Und irgendwie scheint es den allermeisten aber viel zu komplex zu sein oder sie wollen sich gar nicht so richtig mit der Frage beschäftigen, was sie da eigentlich gerade tun und wo sie dafür am besten sein sollten. Warum fällt uns das eigentlich so schwer?
Ja, also ich muss zunächst mal sagen, das ist wahnsinnig schade, dass viele Menschen offenbar so ihre Arbeit definieren. Weil wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, genau das, was du eben als Szenario sehr plastisch beschrieben hast, fallen mir zwei Typen sozusagen ein. Entweder rede ich bei einem solchen Muster von Arbeit, von echten Freiberuflern, ja, vielleicht von Journalisten wie du, von Forschenden wie ich und so weiter, die sagen, naja, in dem Sinne haben wir keine Dienstherren und echte freiberufliche Tätigkeit ist, wie der Name schon sagt, wirklich frei. Ja, bei denen war es schon immer so, dass man irgendwo und irgendwie leider häufig auch unter sehr unsicheren Bedingungen seinen Job gemacht hat. Ne, mit den ganzen Kehrseiten, die wir immer noch haben und gerne vergessen. So, Typ 1. Aber ich glaube, davon reden wir ja meistens gar nicht, sondern wir haben eine große, ja beinahe schon Masse von Arbeitnehmenden in einem Angestelltenverhältnis in einer Arbeitswelt, die ja eigentlich durch Organisationen getrieben ist, durch Ziele von Organisationen, durch Strategien, bei denen ich als mitarbeitende Person ein Teil der Problemlösung bin. So, jetzt kann ich völlig legitim sagen, für die und die Aufgabe, die ich bekomme, ja, möchte ich oder brauche ich unbedingt meine absolute Ruhe, Isolation und Ungestörtheit und kein Micromanagement, völlig d'accord. Ja. Wir berühren so en passant ein paar andere Randthemen noch, dazu vielleicht auch gleich mehr. Na, aber so dieses sich selbst isolieren wollen, mähnert gleichzeitig unsere Rolle. Ja, also in dieser, ne, wir reden nicht von den Freiberuflern, wir reden von denen, die eigentlich in einer Organisation, sei sie groß, klein, für welches Thema auch immer, wo man ja eingebettet ist als eine Person von mehreren kompetenten Personen, ja, von allen mit einer Zielsetzung, wo man sagt, man hat eine bestimmte Rolle, man hat Tätigkeiten, die Sinn machen, isoliert mal ausgefüllt zu werden, aber immer zu sagen, ich möchte meine Aufgabe und dann ziehe ich mich zurück. Das schmälert uns doch total, ja. Also kein Wunder, dass viele oberflächlich sagen, prima, ich habe meine Ruhe, gleichzeitig aber fragen, wo ist denn der Sinn der Tätigkeit? Wenn ich selber diesen Sinn aufgebe, wenn ich selber nicht mehr die Unternehmung dahinter sehe und auch nicht mehr suche und auch nicht mehr aufsuche, sondern in eine sogenannte professionelle Einsamkeit mich zurückziehe, in der ich gefühlt zwar super arbeiten kann, ja, konzentriert, unabgelenkt, produktiver, ja, für mich betrachtet, ne, als eine Person aus einer relativ egoistischen Perspektive, aber das schmälert genau diesen Beitrag, ja, und reduziert selbstgesteuert den wahrscheinlich viel größeren Beitrag, den man spielen oder leisten könnte in einer Umgebung, wo mehrere Leute zusammenarbeiten. Stichwort Großraumbüro. Ich glaube, das ist nämlich auch ein springender Punkt dabei. Die Alternative des einzelnen, isolierten, professionellen Arbeitens ist ja gar nicht unbedingt das Großraumbüro. Das ist ja ein Fehlschluss, den wir auflösen müssen. Da reden wir von spannenden, wirklichen New Work-Konzepten und sagen, naja, wenn wir denn sagen, es geht um die Zusammenarbeit, es geht nicht um einen Arbeitsort namens Büro, den es zwingend braucht, um zusammenzuarbeiten, um Kultur zu entwickeln, um eine Marke aufzubauen, dann müssen wir uns überlegen, wo kann ich denn sonst mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Leider erwiesenermaßen ist digitale Kommunikation hier recht beschränkt. Ja, also es reicht, um Dinge mal abzustimmen, um sich Sachen hin und her zu schieben, um auch in einer Videokonferenz mal ein paar Sachen zu besprechen. Aber, ne, und da gibt es dann die spannenden Studien dazu, die sagen, richtig kreativ funktioniert das digital leider nicht. Ja, also wenn ich mich und mein Team und die Idee der Unternehmung voranbringen will, und wir im Land auch innovativer werden wollen, mit neuen Geschäftsideen, mit neuen Vorgehensweisen, dann brauchen wir dafür kreative Settings und die sind nicht isoliert jeweils zu Hause und uns dann nur ab und zu mal per Videokonferenz austauschen. Das wird dafür nicht reichen.
Jetzt hatten wir ja auch politische Stimmen, die immer wieder ganz laut gefordert haben, ja, aber wir müssen jetzt wieder viel mehr arbeiten, wir müssen ranklotzen, um aus dieser Krise herauszukommen. Sind wir denn nicht eigentlich schon längst viel weiter, als uns über die quantitative Arbeitszeit zu definieren?
Ja, ich glaube, die politischen Diskussionen, und da möchte ich auch gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich kein Volkswirt bin, die werden es mit Sicherheit besser wissen. Aber die Grundlage der Diskussion ist ja hoffentlich zumindest ein bisschen eine andere, die eher in Richtung Innovativität abzielt, ja. Dass auch wenn man sich die Kennzahlen anschaut, wie unsere Arbeitsstunden im europäischen Vergleich sind, Produktivitätskennzahlen, die deuten darauf hin, dass wir zwar viel machen, aber in relativ alten Industrien. Also hier fehlt uns die Innovationskraft für neue Arten des Wirtschaftens, der Unternehmungen, die bei weniger Arbeitszeit genauso oder noch mehr Produktivität bringen. Ich glaube, darauf zielte, ich hoffe es zumindest, die politische Diskussion ab. Ja, das heißt, wir reden hier eher vom Thema Strukturwandel. Daraus den Schluss zu ziehen, egal ob als Individuum oder als Politiker, zu sagen, naja, deswegen muss jeder Einzelne jetzt einfach mehr arbeiten und dann vielleicht statt 4 auch 5 oder 5,5 Tage, das bringt ja auch nichts. Ja? Also wenn es nicht innovativer, wenn es nicht in besseren Wertschöpfungsketten mündet, das sollte die Diskussion sein. Und das ist eine, die finde ich absolut wichtig, ja klar, weil das sehen wir um uns herum. Wir sind da in vielen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig, obwohl wir das Potenzial haben. Das macht es ja umso schlimmer. Ne? Also man kann ja sagen, naja, wir sind gut ausgebildet, wir haben immer noch hervorragende grundlegende Infrastruktur. Also ganz abstrakt gesprochen zumindest, wenn man von einzelnen Bahnverbindungen absieht oder Autobahnbrücken, die noch nicht stehen. Aber dennoch, ne, also wir haben eigentlich das Potenzial und die Fähigkeit und eigentlich auch den Willen. Wir wollen uns ja jetzt nicht rückverwandeln in einen Agrarstaat und sagen, unsere Zukunft liegt jetzt im Gurkenzüchten. Das ist doch was unbestritten ist. Darauf sollten wir die Produktivitätsdebatte oder die Arbeitszeitdebatte, genau, die Arbeitszeitdebatte reduzieren, fokussieren, das klar herausstellen. Und dafür braucht es sowohl politisch als auch ökonomisch, als auch, glaube ich, von Privatpersonen irgendwo eine gewisse Art von Engagement, auch von besseren Rahmenbedingungen. Ja, da sind wir viel zu lahm, viel zu bürokratisch, immer noch verfangen in alten, ja, vielleicht auch Sicherheitsdebatten, ja, unflexibler Arbeitsmarkt, unflexible Gründungsmöglichkeiten. ich meine, das sind ja allein schon hunderte von Büchern wert und Podcasts, die es dazu auch gibt. Und ich bin da auch nicht Experte, aber ich nehme das immer als Rahmenbedingung dessen, was ich diskutiere. Und so möchte ich es auch einordnen. Ja, also mir geht es nicht darum, herauszufinden oder zu begründen, ob es jetzt besser ist, individuell länger zu arbeiten, sondern mich interessiert auch deutlich eher Innovativität, besseres Arbeiten, besseres Leben, ja, um es mal so einfach auf den Punkt zu bringen.
Dein Buch Kettensprenger hat im Untertitel ja auch mehr Freiheit, mehr Wir stehen. Was ist denn diese Freiheit tatsächlich im Arbeitskontext? Ist es die Freiheit, gestalten zu können, mitgestalten zu können,
ja,
und uns auch selbst zu verwirklichen?
Absolut. Das ist die psychologisch gesehen unheimlich wichtige Motivations- und Energiequelle der Selbstverwirklichung, das Erfahren von Selbstwirksamkeit, dass man in der Lage ist, etwas zu bewirken, etwas herzustellen, zu machen, zu hinterlassen, statt einfach nur sehr abstrakt etwas zu tun, was quasi am Ende eines jeden Arbeitstages irgendwo wieder in der Cloud verschwindet. Ne? Also zu abstraktes Arbeiten ist sehr hinderlich, diese Selbstwirksamkeitserfahrung zu kriegen. Das ist für mich ein ganz, ganz zentrales Element. Aus der Psychologie her betrachtet, da müssen wir eigentlich alle hin, diese Selbstwirksamkeit zu kriegen. Und das meine ich auch mit befreiter Arbeit oder Befreiung, einer Befreiung, die jetzt gar nicht so sehr auf Arbeitsort und Arbeitszeit abzielt, obwohl das natürlich förderlich sein kann, sondern dass wir selbstbestimmt Aufgaben wählen, Aufgaben aussteuern, verteilen und mitnehmen in eine Arbeitsumgebung, die auch privat, persönlich optimal ist, um diese Aufgabe mit einer natürlichen Kompetenz bestmöglich zu erledigen. Ja? Bestmöglich zu erledigen heißt wirklich mit Motivation etwas zu machen, was ich gerne mache, was ich auch immer schon gerne gemacht habe, weil ich es auch immer schon gut konnte. Das muss zu Kompetenzen passen. Dann entsteht eine echte Motivation, wenn ich auch durch diese Arbeit auch meinen Wertbeitrag sehe, wenn ich sehe, was dabei herauskommt. Das ist wirklich fast schon das Konzept, das philosophische Konzept des Existenzialismus, ne? Dass ich nicht mehr über Metaphysik, über höhere Ideale motiviert werden kann und will, sondern über das konkrete Sein im Leben und das Herstellen von etwas, was ich im Leben hinterlasse.
Jetzt wird es wahrscheinlich einige Leute da draußen geben, die uns zuhören und sagen, ja, verstehe ich alles. Aber irgendwie sind wir ja auch gerade in so einer fiesen Wirtschaftskrise drin. Können wir uns dieses Maß an Selbstverwirklichung eigentlich leisten?
Also auf jeden Fall. Also warum sollten wir uns nicht leisten können? Ich meine, ökonomisch gesehen, volkswirtschaftlich brauchen wir alle möglichen Jobs. Ja, wir haben ja keine Monokultur, dass wir jetzt sagen, alle Richtung Startup und jeder beschäftigt sich jetzt nur noch mit KI oder mit dem Bau von Drohnen oder was auch immer. Das ist natürlich so ein gewisses verengtes Bild, wenn man dann morgens die Zeitung aufschlägt. Ja, wo so der dringendste Bedarf gesehen wird oder Brückenbau, was auch immer. Nee, also wir haben doch in unserem Land eine wahnsinnig diverse Arbeitslandschaft, ja, wo, wenn ich einigermaßen gut ausgebildet kann und auch noch einigermaßen flexibel bin, zugegebenerweise als junger Mensch sicherlich anders als jetzt Ältere mit Familie und so weiter, dann kann ich doch fast jeden Job dann auch machen, ja, der mir liegt. Aber der Punkt ist, er muss mir liegen. Es geht da um das psychologische Thema der Kompetenzen. Es geht nicht darum, irgendwas zu machen, von dem ich gehört habe, das ist gut oder zukunftsträchtig oder da verdiene ich gut, sondern frühzeitig sich bewusst zu werden oder auch durch Hilfe gespiegelt bekommen, worin ich gut bin und da auch ausgebildet werden. Das nennt man in der Psychologie die Kompetenzen, ja. Oder man könnte auch anders umgangssprachlich auch sagen, unsere Neigungen, unsere Talente, ja, all diese Begriffe, die dafür existieren, die aber immer dasselbe meinen, dass in uns immer eine bestimmte Kompetenz wohnt, ja, die wir entwickeln, teilweise sogar auch wecken müssen, ja. Dafür gibt es Profis, ja, angefangen von der Arbeitsagentur und einer Berufsberatung für junge Schülerinnen und Schüler bis hin zu Karriereberatung, jetzt nicht im Sinne einer Top-Karriere, sondern einfach, was mache ich jetzt idealerweise? In Ausbildungsberuf, in der Jobentwicklung, in einem Studium, welcher Studiengang und so weiter, um so ein bisschen zielgerichtet auch dahin zu kommen, dass ich am Ende das mache, was mir wirklich liegt und nicht das mache, was mir jemand gesagt hat oder von dem ich vermutete, das wäre einfach der bessere Job. Ja, dann haben wir die Grundlage, etwas zu machen, wo ich dann diese Selbstwirksamkeit bekomme. Jetzt sage ich aber auch immer, aber natürlich ist das der Idealzustand und wir werden immer Situationen haben, bei denen Personen das nicht hinbekommen, ja, weil sie vielleicht die ideale Förderung nicht bekommen haben, weil sie vielleicht den idealen Arbeitgeber dafür nicht gefunden haben, weil sie andere Rahmenbedingungen haben, die das nicht zulassen. Das ist die Realität einfach so. Dann ist es aber völlig legitim und vielleicht auch notwendig, dass diese Menschen ihre Freude im Leben, ja, diese Selbstwirksamkeitserfahrung vielleicht auch außerhalb der Arbeit finden. Dass sie sagen, ich habe einen Job und der ist okay, den liebe ich nicht, aber den mache ich auch gewissenhaft. Und dann lasse ich um 5 Uhr den Stift fallen und gehe dann in meinen Schrebergarten, in meinen Verein, in mein Ehrenamt, kümmere mich um meine Familie. All die Tätigkeiten, die ja auch sehr viel Selbstwirksamkeitserfahrung bringen können. Und ich glaube, und das ist auch eine wichtige These von mir, das müssen wir anerkennen. Jetzt sagen viele, ja, unbedingt. Aber ich habe auch viele, gerade Arbeitgeber kennengelernt, die das nicht so sehen. Ne? Die auch so eher intuitiv sagen, und da hatte ich schon etliche Gespräche geführt, ja, was können wir denn tun, damit unsere Mitarbeitenden zu 120% motiviert sind? Und dann muss man erstmal diesen Zahn ziehen, sag ich mal. Ne? Dass man auch als Führungskraft oder als Unternehmensleitung, gerade so im Mittelstand und so weiter oder bei familiengetriebenen Unternehmen, akzeptiert, dass erstens nicht jeder eine Gründerin oder Gründer ist oder sein will und zweitens auch nicht immer diese optimale Passung möglich ist und ich dann besser beraten bin, auch als Arbeitgeber, zu sagen, ich bin doch dann froh als Arbeitgeber, wenn ich einen Menschen auch glücklich mache, wenn ich weiß, dass es der Person auch privat gut geht, dass die Person auch Privaterfüllung findet. Statt zu sagen, oh, irgendwie sieht das nicht so gut aus und wir müssen uns trennen. Also ich glaube, da sehen wir auch sehr, sehr viele schöne Beispiele, wo involvierte und engagierte Arbeitgeber das auch machen. Ja, dazu braucht es Führungskräfte auf den mittleren und unteren Ebenen, die dann aber ihre Teams und die Personen individuell sehr gut kennen, die wissen, wo die Kompetenzen sind, ob die optimal eingesetzt werden können oder gerade nicht, ob die Rahmenbedingungen stimmen oder nicht, ob privat vielleicht gerade ein anderes Thema im Vordergrund steht, was aber nicht immer direkt ersichtlich ist. Das ist Führungsaufgabe, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Ja, nicht einfach nur Aufgaben zu verteilen oder auf Dashboards zu gucken, dass die Zahlen stimmen, sondern Wissen in einem Team von 10 Personen, jede einzelne dieser 10 Personen genau kennen. Nicht unbedingt tief privat, aber professionell und zumindest mit den wesentlichen Rahmenbedingungen, um immer sagen zu können, wie kann ich unterstützen, wie kann ich helfen, wie kann ich auch zu einem guten Leben außerhalb der Arbeitszeit beitragen, mit diesem positiven Menschenbild zu sagen, ich habe ein Interesse daran, dass es den Menschen einfach gut geht. Das ist für mich Führungsaufgabe und darüber müssen wir auch reden, ne? Wenn wir über solche optimalen, theoretisch optimalen, aber nicht immer so realisierbaren Arbeitsrealitäten sprechen.
Wo siehst du denn da in Unternehmen die größten Herausforderungen, um genau das hinzubekommen? Also wie bekommen wir dann auch die Führungskräfte dorthin, dass sie das auch wirklich gut können?
Ja, Zeit für Führung, für menschenorientierte Führung muss man sich nehmen. Man muss auch vom Führungsbild, glaube ich, mit einer gewissen Mentalität und auch einem gewissen Kompetenzset daran gehen. Also Führung ist eben nicht nur eine fachliche Führung, ja, im Sinne von Management, oder gar nur aufgabenorientierte Führung, sondern Führung hat immer Beziehungsaspekte. Da gibt es auch tolle Theorien, ja, situationsbedingte Führung, die beides vereint, die genau sagt, naja, als Führungskraft muss ich sowohl fachlich gut und stark sein, teilweise auch klare Ansagen machen, ja, in unklaren oder unmotivierten oder mit wenig Kompetenz verbundenen Arbeiten oder Situation, muss aber auch teilweise sehr tief reingehen in das soziale Geflecht eines Teams. Ja, braucht diese Sozialkompetenz, braucht dieses Gespür, nee, sagen wir mal viel, viel besser, das Interesse für Menschen. Gespür klingt schon wieder so nach dem Motto, ich hab's oder ich hab's nicht. Ich glaube, man kann allein durch Interesse und ein Investment, ja, Zeit, Stichwort Zeit, da viel erreichen, dass man sich mit Menschen beschäftigt. Jeder oder jede Führungskraft soll das authentisch machen. Ja, man muss nicht unbedingt die oder der geborene People Leader sein für so ein Thema. Man muss sich einfach mit Menschen auseinandersetzen wollen. Und wenn man das nicht will, dann ist es auch okay. Dann muss man sich halt ein Setting suchen, die gibt es ja auch zu Genüge, dass ich sage, hier muss ich nicht Menschen führen, sondern hier bin ich rein fachliche Führungskraft. Das gibt es nicht immer, das gibt es. Das wäre dann aber auch nur fair, dass auch eine Führungskraft dahin sich überlegen sollte und auch vielleicht manchmal die Anstöße von außen braucht, zu sagen, ja, mit Menschen ist es schwierig, fachlich ohne Zweifel, ja, aber dann brauchen wir eine neue Position, eine neue Rolle, eine Aufgabenverteilung, was auch immer. Ich glaube, dann haben wir eine wesentliche Grundvoraussetzung in den allermeisten Fällen geschaffen, weil es hängt ja immer erstmal an der Führungskraft, die, wie gesagt, nicht nur Aufgaben verteilt und steuert, sondern sich auch um das Team und die Individuen kümmern muss, ja, muss. Und dann erst kommt das ganze Thema Kultur, Marke, obere Führungsebenen und so weiter rein.
Wir haben die letzten Jahre ja auch viel über die verschiedenen Generationen gesprochen und wie die Arbeit sehen, die einen angeblich als weniger wichtig, die anderen als wichtiger und so weiter. Wenn du da als Psychologe drauf schaust, wie siehst du das Thema denn? Gibt es diese Unterschiede überhaupt und wie prägen die sich am Ende aus?
Ich habe es nicht erforscht, deswegen möchte ich mich da gar nicht groß einlassen, weil es wären nur Vermutungen. Und viel spannender finde ich aber, und das habe ich wirklich über Monate jetzt herausgearbeitet, ich will mich auch nicht mehr darauf einlassen, auf irgendwelche Generationenfragen oder gar Generationenkonflikte. Das ist das, was wir am wenigsten brauchen. Meine eigenen Erfahrungen sind die, wie mit allen anderen Menschen auch. Ja, es gibt Gute, es gibt weniger Gute, es gibt Motivierte und weniger Motivierte. In meiner beschränkten Erfahrung im Umgang mit den jungen Generationen und auch älteren Generationen sehe da keinen großen Unterschied. Ja, ich sehe da weder Weltuntergang noch auch übertriebene Hoffnung, sondern ich betrachte viel lieber, wirklich viel lieber, weil es auch viel, viel mehr bringt, die Gesamtmasse an fähigen und willigen Menschen, die wir haben und die es zu motivieren gibt. Und interessanterweise gibt es in der psychologischen Forschung gar nicht diese großen Unterschiede, als dass da die Forscher immer hingehen und sagen, naja, diese Erkenntnis ist aber nicht übertragbar auf andere Generationen. Das wird ja interessanterweise selten gemacht. Ne? Also man hat Bereiche natürlich der Psychologie, die das untersuchen, aber witzigerweise nicht in diesem Bereich auch von Leistungsmotivation. Im Gegenteil, wenn man sich Studien anguckt, die jetzt auch zum Beispiel die Bereiche der Talentförderung, auch Sport, Kultur und so weiter betrachten, dann beschäftigt man sich ja und kommt zu eindeutigen Erkenntnissen völlig ungeachtet der Generation. Ja, bei Sportlerinnen und Sportlern habe ich ja meistens sehr junge, im Kulturbereich habe ich meistens eher mittelalt bis teilweise auch ältere. Und für die gelten alle die gleichen Gesetze der grundlegenden Motivation, die ja zweifellos ja auch in solchen Fällen herausragend ist. Davon möchte ich viel lieber lernen und sagen, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und das ist dann keine Sache des Alters, das ist dann auch keine Sache des Geschlechts oder anderer kultureller Eigenheiten oder Merkmale. Das spielt für mich keine Rolle und ich will davon tatsächlich mich auch nicht noch weiter irritieren lassen, um es mal so zu sagen.
Ich habe die Tage ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Klaus Dörre, dem Soziologen. Und wir haben über die AfD, über Demokratie und so weiter gesprochen, aber wir haben eben auch darüber gesprochen, wie sich die Identifikation von Mitarbeitenden mit dem Unternehmen auch verändert hat und wie das dann wiederum zu ganz vielen anderen Dingen führt. Aber was ich schon ganz spannend fand, ist der Punkt, dass scheinbar diese Zeit der Siemensianer und wie man sie alle nennt, irgendwie vorbei zu sein scheint. Also dass sich die Leute auch hier eher mit sich selbst und ihrem eigenen Kosmos identifizieren und wie sie das am besten gestalten können, von mir aus auch innerhalb ihres Teams und ihres direkten Umfelds. Aber dieses große Ganze, diese Identifikation mit dem Unternehmen selbst, scheint irgendwie nicht mehr ganz so ausgeprägt zu sein, wie sie mal war. Wie siehst du das dann?
Ja, das ist in der Tat ein Phänomen, was mir auch häufig begegnet. Und da dreht sich so ein bisschen der Kreis auch mit diesen Diskussionen um Arbeitsort, ja, professioneller Vereinsamung, um es mal so nochmal zuzuspitzen, auch diesen durchaus berechtigten Wunsch zu sagen, ich möchte mich mal für bestimmte Aufgaben zurückziehen, damit ich meine Ruhe und Konzentration finde. Das führt ja häufig dazu, dass wir uns auch degradieren. Wir hatten schon angesprochen, aber auch sowas wie moderne Tagelöhner werden, ne, wo es fast unerheblich ist, für wen ich etwas mache, welches Unternehmen, welche Kultur, welche Marke dahinter steckt. Auch das ist ja wieder so ein bisschen eine selbstinitiierte Verarmung des eigenen Arbeitsverhältnisses und des eigenen Beitrags. Und viel stärker sind ja Unternehmen dann, wenn sie Mitarbeitende haben, die sich bei allen Aspekten der Work-Life-Balance und so weiter gesund mit dem Unternehmen identifizieren. Ne? Wir reden nicht von Extremfällen, wo ich vielleicht einige wenige Gründer oder Eigner habe, auch bei Familienunternehmen, die sicherlich da 150% geben und alles Kapital dafür verwenden. Das ist ja von gar nicht vielen gefordert, sondern einfach zu sagen, ich habe da ein Unternehmen, das finde ich gut, ja, für die arbeite ich gerne. Nicht nur für die abstrakt im Sinne von Führungs- oder Eignerstruktur, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, für die arbeite ich gerne. Ne? Also im Team, ich mag das Team, ich mag die Produkte oder Dienstleistungen, die hinten bei rauskommen. Und daraus ergibt sich doch eine ganz andere Motivationsbasis, als zu sagen, naja, für wen war das heute nochmal, was ich heute gemacht habe? Ne? So nach dem Motto, spielt eigentlich keine Rolle. Und wo du die Frage gestellt hast, kam mir spontan eine Assoziation, bei der wir interessanterweise überhaupt nicht in Frage stellen, dass eine so intensive Zusammenarbeit und Identifikation eine fundamentale Rolle spielt. Wir hatten vor einigen Wochen die Fußball-EM der Frauen. Ja? Fantastischer Fußball, fantastischer Einsatz eines Teams, ja, weil 11 oder 10 Personen auf dem Platz zusammengehalten haben und dadurch Defizite wettgemacht haben. Also eine wahnsinnige Teamleistung, motivatorisch, moralisch dahingelegt haben, wo alle, glaube ich, Millionen von Bürgerinnen und Bürgern gestaunt haben und sich identifizieren konnten und gesagt haben, jawohl, so geht's. Ja. Und wenn wir das ein kleines bisschen auch in den ökonomischen Kontext bringen, dann wäre, glaube ich, viel geholfen. Ja. Warum machen wir es für Sport? Ja? In Sport finden wir es faszinierend und toll und erstrebenswert, eine solche wahnsinnige Teamleistung zu erreichen. Warum nicht auch für Ökonomie? Warum nicht auch für Unternehmungen, für Wirtschaft, ja, für das Eintreten für bestimmte Marken, Produkte, Dienstleistungen, Arbeitgeber, neue Erfindungen, was auch immer. Viele machen das, ja, aber ich glaube, es wird immer noch sehr viel mehr in Frage gestellt. Und da appelliere ich so ein bisschen dran im Sinne von, wir haben alle in uns eine Motivation, ja, weil wir alle in uns bestimmte Kompetenzen haben. Und bei manchen sind sie im Fußballspiel, dann ist das natürlich eine tolle Schicksalsfindung, wenn ich das zu meinem Beruf machen kann. Bei manchen, bei vielen anderen aber auch nicht. Aber auch denen ist es möglich, glaube ich, genau diesen Team-Spirit zu entwickeln, diese Wirksamkeitserfahrung zu sammeln, die dann auch in einem Team besser erfolgt, wo auch einiges abgefedert wird, wo ich auch zu neuen Dingen komme, zu neuen Ideen komme, auch in dem Team Verbesserungen erreichen kann. Da müssen wir hinkommen. Ja, da möchte ich so eine Lanze für brechen. Das meine ich auch mit Zusammenarbeit. Ne? Bei aller Liebe und Notwendigkeit einer besseren Individualarbeit, die uns rausnimmt aus störender Bürokratie, störenden monotonen Abläufen. Gleichzeitig aber auch sagen, wir brauchen trotzdem das Element der Zusammenarbeit mehr denn je, ja, zumindest in guter Dosierung, dass wir wieder Identifikation für tolle Aufgaben und Unternehmungen finden. Ich sage bewusst auch immer Unternehmungen. Ja, mir geht es ja nicht nur um einen rein ökonomischen Aspekt. Es gibt ja wahnsinnig viele Vereine, NGOs, Parteien, ja, was auch immer, die alle, glaube ich, froh wären, wenn sie dieses Engagement auch von Leuten kriegen. Und sie kriegen es ja auch nach wie vor. Das ist für mich auch eine Art von Unternehmung. Ne? Es ist nicht immer nur das, was wir für den Gehaltszettel machen, sondern häufig ja auch darüber hinaus oder stattdessen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der unsere Gesellschaft voranbringen kann und muss.
Wenn uns jetzt Führungskräfte bis hierhin zugehört haben, es war ja mal eine Zeit, da war es relativ vermeintlich einfach, die Leistung eines Mitarbeitenden zu beurteilen. Ist viel da, macht vielleicht Überstunden, setzt sich ein, ist sichtbar, Strich drunter, super. War damals natürlich irgendwie auch schon nicht richtig. Aber in dieser neuen Zeit, wo wir auch flexiblere Arbeitszeitmodelle haben, wo wir verschiedene Orte haben, an denen Menschen arbeiten und zusammenkommen, an denen sich ohnehin alle 5 Minuten irgendwie alles zu verändern scheint. Wie definieren wir denn da auch Ziele gegenüber Mitarbeitenden, die gut messbar sind, die irgendwie gut, ja, trackbar sind irgendwo auch und trotzdem fair sind und ja, vielleicht nicht den Overperformer ausnutzen und dem Underperformer irgendwie jede Menge Raum geben. Also kurzum, wie kommen wir denn dahin zu einer Zielkultur sozusagen, in der wir auch die Leistung von Mitarbeitenden richtig messen können?
Es geht ja letztlich um einen Wertbeitrag von Menschen in einem Team, ja, also auch in einem Unternehmen, aber meistens ja auf einer konkreten, auch sichtbaren und teilweise auch messbaren Ebene einer Teamarbeit. So, da ist es eigentlich immer möglich, über den Wertbeitrag einer jeden Person etwas zu erfahren. Meistens als Führungskraft über den persönlichen Austausch, ne, über das Involvement einer Führungskraft im Team, dass der Führungskraft mitbekommt, was geht nicht, was kommt hintenbei raus. Jetzt gibt es Fälle in größeren Teams, bei abstrakter, vielleicht auch verteilter Arbeit, ne, wo wir das haben, dass das vielleicht nicht so ersichtlich wird, dass Menschen Mühe haben oder darum kämpfen müssen, ihren Wertbeitrag überhaupt sichtbar zu machen. Dafür gibt es konkrete Tools. Bevor wir in die Messung gehen, ja, kann ich sagen, ich mache Peer Reviews, ich mache anonyme Peer Reviews im ganzen Team. Ja, jeder im Team beurteilt jede andere Person erstens anonym, zweitens qualitativ, nicht per Kennzahl, sondern mit Statements. Ne? Hat gut mitgemacht, war eine Stütze des Teams, was auch immer, um das mal rauszukriegen. Sind erwiesenermaßen gute Tools. Mache ich übrigens auch in der Projektarbeit schon mit Studierenden, ne, damit sich keiner darauf verlassen kann, oh, das Team zieht mich mit, sondern jede Person wird dann beurteilt und man merkt dann tatsächlich den Unterschied, kann auch genau die identifizieren, die vielleicht der Führungskraft so ein bisschen verloren gehen, wo die den Blick nicht haben und plötzlich stellt sich heraus, ah, da gibt es irgendwo so eine Stütze im Team, die Person hat ganz viel im Hintergrund gemacht. Ich hatte eben auch das Beispiel Fußball. Ja, wenn ich da ein Team habe auf dem Platz, das sind ja auch mehr als die 11 auf dem Platz, sondern eine ganze Reihe, die da auf der Bank sitzen und im Hintergrund noch mitmachen, da stellt sich ja auch nicht die Frage, welchen Wertbeitrag haben die erfüllt im Sinne von wie vielen Minuten mitgespielt. Die meisten von denen spielen keine einzige Minute. Trotzdem sagt man, in dieser Gesamtkonstellation sind die wichtig. Es ist ja dann auch wichtig, jetzt auch wieder übertragen auf Arbeit, nicht nur zu betrachten, naja, was ist bei jeder Person konkret vielleicht mal rausgekommen, wie viel Blattpräsentationen wurden erstellt oder was auch immer, sondern auch zu sagen, naja, was ist denn eigentlich das abrufbare Potenzial? Ja, wie auf der Bank beim Fußballspiel, wofür brauche ich das in dem System eines Teams oder einer Unternehmung? Wofür brauche ich die Person? Da gibt es Ersatztätigkeiten, da gibt es Aushilfstätigkeiten, da gibt es abstraktere und konkretere Jobs. Das muss ich alles abbilden. Ja. Das muss natürlich dann als Führungskraft sehr, sehr, glaube ich, intensiv durch dieses Involvement in die Teamarbeit entdeckt werden, gewertschätzt werden. Umgekehrt müssen aber auch, und da geht es, glaube ich, auch nicht nur um das Fingerpointing Richtung Führung, sondern auch Individuen selbst auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und sich ein klein bisschen darstellen, ja, nicht als Selbstdarsteller und sagen, so, ich kann alles besser, sondern sie hier, Moment, meine Rolle ist die und die, ja, und die ist wichtig, weil, ja, es geht nicht darum, sich dauernd über den Klee zu loben, sondern so ein bisschen auch eine Art von Präsenz auch aufzubauen, eine gewisse Sichtbarkeit auch aufzubauen. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den ich ja auch immer mit meiner Arbeit mit Studierenden, jungen Menschen von vornherein vermittle, auch teilweise vermitteln muss, wo ich sage, Leute, es geht gar nicht so sehr um die Inhalte, es geht auch um die Art und Weise, wie ihr in einem Team arbeitet, wie ihr euch verkauft, dass ihr euch auch sichtbar werdet nach außen hin mit eurem Wertbeitrag, auch mit eurer Persönlichkeit. Eine ganz wichtige Facette. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Natürlich ein wichtiges Thema für Führungskräfte und deren Instrumente, ja, die man problemlos einsetzen kann. Aber auch ein Appell an alle Mitarbeitenden, das auch zu sehen und ihren Wertbeitrag dann auch zu sehen, darzustellen, sich zu positionieren. Vielleicht auch, um festzustellen, so nach dem Motto, den gibt's nicht, ja, so mit allem guten Willen, ich kann hier einfach nichts beitragen. Das dann aber auch offen zu thematisieren, ja. Und in vielen Unternehmen ergibt sich meistens eine Möglichkeit, und meistens auch meiner Erfahrung nach gute Gespräche, wenn man denn nur offen und ehrlich und frühzeitig an eine solche Problematik rangeht und sagt, liebe Führungskraft oder liebe Vertrauensperson, es kann auch eine Führungskraft aus dem benachbarten Team sein, ja, wenn vielleicht das Verhältnis mit der eigenen Führungskraft eh gestört ist, dass man sagt, ich bin da und dort, ich werde dann nicht glücklich, es passt einfach nicht. Ich könnte aber das und das machen, will aber auch gerne im Unternehmen bleiben. In den allermeisten Fällen habe ich da ganz fantastische kreative Lösungen erlebt, dass die Leute untergebracht werden. Heute sowieso, ne, im Zeitalter knapper Fachkräfte, ist, glaube ich, jedes Unternehmen froh, wenn jemand sagt, ich will bei euch bleiben, liebes Unternehmen, brauche aber eine andere Tätigkeit oder andere Rahmenbedingungen oder muss da ein bisschen dran drehen. Ja. Da müssen wir hinkommen, dass wir das ein bisschen flexibler, selbstbewusster, ein bisschen angstfreier sehen. Wir haben hier, und das meinte ich auch am Anfang, wir haben hier hervorragende Rahmenbedingungen, auch als Arbeitnehmende. Ne? In dem Sinne ein absolut arbeitnehmerfreundliches Arbeitsrecht, überhaupt eine Gesellschaft mit einer Marktwirtschaft, die glaube ich, sehr vielen Beteiligten gegenüber sehr fair ist, ja, im Vergleich zu anderen Ländern und Weltregionen. Da kann man nicht klagen und hat, glaube ich, beste Voraussetzungen, sich da selbst weiterzuentwickeln, ja, und zwar relativ gefahrlos.
Dann schauen wir optimistisch in die Zukunft und lesen alle nochmal dein Buch Kettensprenger. Da kann man sich, glaube ich, die ein oder andere Idee auf jeden Fall rausnehmen, die man dann auch umsetzen kann. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier über dieses Thema so ausführlich sprechen konnten.
Danke dir, Daniel.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.